Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast. Heute besucht uns die Musikjournalistin Birgit Fuß. Sie hat hunderte Interviews geführt mit Musikern, darunter mit Bruce Springsteen und mit Campino. Und sie ist zugleich ausgebildete Trauerbegleiterin. Ein lebensprägendes Erlebnis war dafür der Anlass. Birgit Fuß verlor innerhalb von 2 Wochen ihre Lebensliebe. 2 Wochen von der Diagnose bis zum Tod. Sowas wirft um. Wie hat sie den plötzlichen Tod ihres Partners überlebt? Was brauchen trauernde Menschen? Und hilft Musik? Über all das wollen wir mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Birgit Fuß. Grüße Sie.
Ja, hallo, vielen Dank.
Wie ist das? Hat Ihnen Musik während der Trauer geholfen zu leben?
Überraschenderweise erstmal gar nicht. Davon war ich wirklich selbst überrascht, weil ich dachte, die Musik wird immer ein Trost sein, wird immer das sein, was mir am meisten bedeutet. In den ersten Wochen und Monaten konnte ich fast gar keine Musik hören, weil es mir zu nahe ging.
Stille gebraucht.
Ja, und irgendwas anderes, irgendwas, was mich nicht so tief berührt, weil ich ja eh so tief berührt war.
Und erinnert wahrscheinlich auch sofort an den Partner, ne? Da haben wir zusammen getanzt, das haben wir zusammen gehört. Dazu waren wir Eis essen oder irgendwie solche Erinnerungen und dann kann man es nicht brauchen. Kann ich gut verstehen, hört man öfter. Aber Musik ist dann trotzdem hilfreich im Leben und darüber werden wir auch reden mit Birgit Fuß. Was hilft, was nicht hilft, wenn Menschen verlieren, die für sie lebenswichtig sind? Darüber sprechen wir mit ihr und auch darüber, warum sie Bücher über Bands schreibt, die es schon lange nicht mehr gibt. Sterben darfst du aber nicht. So heißt ein Buch der Musikjournalistin Birgit Fuß, die das Glück hatte, noch einmal eine ganz große Liebe zu erleben und die ihren Lebensmenschen dann nach nur einem Jahr wieder verlor. Zwischen Diagnose und Tod lagen gerade mal 2 Wochen. Frau Fuß, da hatten Sie ja eigentlich gar keine Zeit, Ihrem Partner diesen Satz nochmal zuzurufen. Sterben darfst du aber nicht, oder?
Nee, in diesen 2 Wochen war eigentlich für fast überhaupt nichts Zeit, außer einfach da zu sein und ihn zu begleiten. Und das durfte ich zum Glück bis ganz zum Schluss und darüber hinaus. Aber natürlich war dann die ganze Verarbeitung erst später, weil in den 2 Wochen war einfach in meinem Kopf totales Chaos.
Auch ein Satz, den ich aus Ihrem Buch mitgenommen habe, Reden wird überschätzt. Dasein ist alles. Insofern konnten Sie Ihren Partner ja in dieser dramatischen Phase dennoch ganz gut begleiten. Mögen Sie uns erzählen, wie das war?
Ich finde gerade dieser Satz, es ist schön, dass Sie den erwähnen, den finde ich ganz wichtig, weil die Leute immer denken, man muss alles nochmal besprechen, man muss über alles reden. Aber es gibt eben keinen Mann und es gibt nichts, was man machen muss, sondern jeder muss schauen, was für den Sterbenden dann gut ist. Und in meinem Fall war das so, dass mein Freund überhaupt nicht reden wollte über das, was mit ihm passiert und so. Der wollte einfach nur, dass ich neben ihm sitze und seine Hand halte und da bin eben. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, dass man einfach gucken muss, was für jeden Einzelnen gut ist. Und es ist bei der Trauer genauso. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern man muss das in dem Moment fühlen.
Sie sind dann übrig geblieben und dann ging es plötzlich auch um Sie und nicht mehr nur um ihn. Das ist ja ein Moment, von einem Moment auf den anderen, wo nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und es gab ja auch keine Zeit, den Schock von der Krankheit bis zum Tod auch irgendwie in sich zu verarbeiten. Da hat der Tod den Menschen schon genommen. Wie haben Sie reagiert? Haben Sie überhaupt reagiert oder war da einfach ein Loch zuerst?
Ja, das war so ein riesiges Loch da und ich kann das gar nicht beschreiben. Ich bin ja praktisch direkt von der größten Verliebtheit in die schlimmste Trauer gerutscht. Dadurch, dass wir erst ein Jahr zusammen hatten, gab es noch gar nicht dieses, sag ich mal, aneinander gewöhnen und vielleicht auch mal genervt sein, mal streiten. Das hatten wir alles gar nicht, sondern ich dachte, unser gemeinsames Leben fängt praktisch erst an und dann war es vorbei. Und diesen Schock habe ich den in den ersten Wochen verarbeitet? Eigentlich habe ich nur die ganze Zeit geweint und konnte es nicht fassen und dachte, was ist eigentlich? Also und das habe ich eben auch versucht, in dem Buch so ehrlich wie möglich hinzuschreiben, einfach zuzugeben, wie schlimm es sein kann, weil ich nichts davon halte, das im Nachhinein zu beschönigen. Also die ersten Wochen waren einfach ein absoluter Horror.
Aber Sie haben den Schatz in sich, ein unheimlich glückliches Jahr. Also je länger es her ist, desto größer wird vielleicht auch dieser Schatz.
Ja, das stimmt. Diese Dankbarkeit war aber von Anfang an eigentlich immer da. Also es war einfach so, und es ist im Prinzip immer noch so, dass ich auch nach den jetzt ja fast 7 Jahren ja immer noch in ihn verliebt bin und mich immer noch wahnsinnig freue, dass wir dieses Jahr zusammen hatten. Und ja, also bin da total glücklich und würde auch alles sofort wieder so machen.
Dieses Glück in der Erinnerung, das strahlt Ihnen auch aus den Augen, Frau Fuß. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob in dieser Trauerphase nicht auch eine Portion Wut dabei war, auf wen auch immer, das Schicksal, die Krankheit, höhere Mächte, Gott, wer auch immer. Ich meine, Sie waren, haben wirklich, das beschreiben Sie auch sehr schön, den Lebensmenschen gefunden, das Glück, nochmal eine ganz große Liebe zu erleben in höherem Alter und plötzlich ist das einfach weg. Das ist doch unfair.
Es ist total unfair und Wut ist ja eigentlich auch eine dieser klassischen Trauerphasen, die fiel bei mir komplett aus. Ich hatte eigentlich beides, ich war einerseits eben total traurig und ich war auch ein bisschen, was ich heute als lebensmüde bezeichnen würde. Also ich hatte einfach keine Lust mehr, ich konnte mir nicht vorstellen, dass nochmal was Schönes kommt, aber komischerweise war ich nicht wütend. Ich glaube, ich hatte gar keine Kraft, wütend zu sein.
Aber so vom Wort her, lebensmüde oder bis hin zu Suizidgedanken, wenn ich das fragen darf.
Ja, gab es. Und das war auch mit ein Grund, weswegen ich dieses Buch schreiben wollte, weil ich anderen Trauernden gern vermitteln würde. Auch das ist normal. Es kann einfach passieren, dass man sagt, ich möchte nicht mehr. Es wäre so schön, wenn ich nicht mehr aufwachen würde. Und das war eben der Moment, wo ich mir dann auch Hilfe gesucht habe, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr allein klar.
Wie kam es dazu, dass Sie sich eine professionelle Trauerbegleiterin gesucht haben, denn es wird auch deutlich, Sie hatten Freunde, Sie hatten ein Umfeld, was Sie, soweit das möglich ist, ein bisschen auffangen konnte.
Ja, ich habe ganz tolle Freundinnen und Freunde und die haben mir auch wahnsinnig viel geholfen. In der akuten Trauer ist es aber so, ich habe mich gar nicht getraut, denen zu sagen, wie schlecht es mir geht, weil ich dachte, nicht so sehr, dass es eine Zumutung ist, sondern dass die sich ja dann auch noch mehr Sorgen um mich machen. Dann mache ich mir wieder Sorgen, dass die sich Sorgen machen. Und mir hat dann einfach geholfen, jemanden mit mehr Distanz zu finden. Jemand, der ein bisschen, sage ich mal, objektiver da drauf schauen kann und mir helfen kann, dem ich wirklich alles erzählen kann.
Haben Sie eigentlich gerne über Ihren Freund gesprochen oder haben Sie sich lieber verkrümmelt und gar nicht über ihn geredet?
Also ich habe unglaublich gern und rede auch immer noch unglaublich gern über ihn und kann auch jeden nur ermutigen, das zu machen. Und mir ging es oft so, dass Leute dann sagten, oh, ich will dich gar nicht auf deine Trauer oder auf deinen Freund ansprechen, weil dann bist du ja traurig. Ja, man ist sowieso die ganze Zeit traurig. Also wenn man jemanden verloren hat, denkt man die ganze Zeit an denen. Das ist so schön, wenn man dann drüber reden kann. Also ich fand es ganz schön.
Ausgesprochene Gedanken fühlen sich einfach anders an. Gerade wenn man eine intensive, aber sehr kurze Zeit zusammen hatte, dann kommen womöglich auch noch andere organisatorische, bürokratische Schwierigkeiten hinzu. Denn ein junges Liebespaar, nicht verheiratet, man fragt sich auch nicht am Anfang einer Beziehung, hast du eine Patientenverfügung oder sowas? Wie haben Sie diese Dinge erlebt? Wie haben Sie die auch lösen müssen?
Das war sehr schwierig und letztendlich habe ich feststellen müssen, dass man einfach auch gar nicht alles lösen kann. Also es gibt Sachen, die, wenn man sie im Leben nicht lösen konnte, zum Beispiel mit Familie und so, dann kann man sie vielleicht auch nach dem Tod nicht lösen. Dann muss man einfach nur versuchen, irgendwie damit umzugehen. Auch da hatte ich das Glück, dass ich ein sehr, sehr gutes Umfeld hatte, die mir dann geholfen haben, auch über manche Sachen, die ich vielleicht ungerecht fand, hinwegzukommen. Und ja, so gut wie möglich Frieden zu machen mit der Situation, wie sie ist.
Auf dem Buch Cover ist ein Fuchs, so hat er sie genannt, die Füchsin. Trotzdem habe ich mich sofort gefragt, wie ist dieses Cover zustande gekommen und wie haben Sie diesen Fuchs gefunden? Der hat ja einen ganz eigenen Blick.
Ja, das stimmt. Mir war bei dem Cover vor allem wichtig, dass es nicht, also dass es zum einen nicht so ein Trauerklischee bedient und dass es auch nicht zu düster aussieht. Denn das Buch ist zwar sehr ehrlich, was die Trauer betrifft und wie schlimm das ist, aber es ist ja auch sehr viel Freude dazwischen und sehr viel Liebe und sehr viel Lebenslust, weil ich ja auch über das Jahr mit ihm schreibe. Also nicht nur über das erste Jahr ohne ihn, sondern auch über das Jahr mit ihm. Und das sollte alles in dem Cover da sein. Und ich finde, dieser Fuchs, der guckt so ein bisschen zurück, aber er steht eben auch in so einem Umfeld. Also da ist einfach sehr viel möglich und das hat mir gefallen.
Und Sie können ziemlich sicher sein, dass Ihnen dieser Fuchs wahrscheinlich gefreut hätte, oder?
Auf jeden Fall.
Birgit Fuß ist renommierte Musikjournalistin. Sie arbeitet bei der deutschen Ausgabe des Rolling Stone und sie ist Trauerbegleiterin. Der plötzliche Tod ihres Lebenspartners gab dafür den Anstoß. Das sind Sie aber sicher nicht gleich geworden. Wie hat's gedauert? Wie lange hat's gedauert, bis Sie sich diesen zusätzlichen Weg auch zugetraut haben?
Ich selbst bin ein paar Monate nach dem Tod von meinem Freund zu einer Trauerbegleiterin gegangen, um mir helfen zu lassen. Und während ich dann monatelang jede Woche zu der gegangen bin, habe ich irgendwann gedacht, das ist so toll, eigentlich würde ich anderen Leuten auch gern helfen, die in ähnlichen Situationen sind. Aber ich brauchte natürlich erst die Kraft zurück, um das zu machen. Das heißt, ich habe dann nach 2 Jahren erst angefangen, die Ausbildung zu machen. Die Ausbildung hat wiederum 2 Jahre gedauert. Und dann war ich so weit, dass ich gemerkt habe, jetzt kann ich anderen helfen, ohne auch immer an meinen eigenen Verlust zu denken. Mhm. Denn darum geht es ja dann nicht, sondern es geht ja dann um den, der einem gegenüber sitzt.
Was ist das eigentlich, eine Trauerbegleiterin? Was macht sie oder was macht er genau?
Ich würde sagen, das Wichtigste ist, man begleitet die Trauernden praktisch bei dem Weg, ich sag mal so, zurück ins Leben. Also einfach wieder die eigene Lebensfreude zu entdecken, das eigene Leben zurückzugewinnen. Denn in der ersten Phase der Trauer ist es bei vielen so, dass man überhaupt kein Gefühl mehr hat für sich selbst und für das eigene Leben, weil man so sehr damit beschäftigt ist, an den Verstorbenen zu denken.
Müssen die Menschen dann auch wieder dazu finden, dass sie das dürfen? Denn ich meine, wenn man übrig geblieben ist, denkt man ja auch immer dran, ich darf jetzt, er darf nicht, sie darf nicht, ich bin noch da, wozu eigentlich, was soll das? Also müssen Menschen richtig lernen, dass sie für sich selber etwas tun dürfen?
Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt. Ich glaube, fast jeder Trauernde kennt dieses Gefühl, oh, jetzt habe ich mich gefreut, darf ich mich jetzt eigentlich freuen? Er ist doch, ja, oder sie ist doch tot, jetzt, warum darf ich jetzt wieder glücklich sein? Und natürlich ist die Antwort immer ja, man darf das auf jeden Fall. Und die Gestorbenen, die einen geliebt haben, würden sich bestimmt mit einem freuen. Aber genau solche Sachen sind es eben, dieses Lernen, dass alle Gefühle in der Trauer erlaubt sind.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, nicht? Wenn ein Mensch einen wirklich geliebt hat, dann will der nicht, dass man den Rest seines Lebens versauert. Es ist immer schön, wenn man jemanden bei sich behält, aber das kann ein Mensch, der einen geliebt hat, nicht wollen, dass man den Rest seines Lebens sich nicht mehr mit dem eigenen Leben befasst. Aber ich stelle mir das schwierig vor, gerade bei Angehörigen, die vielleicht jemanden lange gepflegt haben, die vielleicht auch in einer Kammer ihres Herzens erleichtert sind, weil sie überfordert waren, weil sie erschöpft sind. Das zuzugeben ist wahrscheinlich schwierig. Oder wie erleben Sie das als Trauerbegleiterin?
Ja, natürlich ist es schwierig und das ist auch genau der Punkt, was eine Trauerbegleiterin dann eben leisten muss, sozusagen zu sagen, alles ist normal und Erleichterung ist auch normal, weil es ja eine unglaubliche Erschöpfung ist. Also jemanden beim Sterben zu begleiten, ist auch wahnsinnig anstrengend einfach. Und natürlich ist man danach dann erleichtert. Man ist vielleicht auch erleichtert, weil der oder diejenige, je nachdem, endlich keine Schmerzen mehr hat. Und all das ist erlaubt und eben zu sagen, alles ist normal. Das
Sie,
ist wichtig.
Sie unterscheiden sehr stark zwischen Mitleid und Mitgefühl. Warum ist das so wichtig?
Das habe ich auch erst eben in der Trauer dann gemerkt, dass es ein großer Unterschied ist. Mitleid, wenn jemand mitleidet, traut man sich meistens nicht mehr, dem dann noch mehr zu erzählen von den Schmerzen, die man hat. Wenn dieses Gefühl hat, oh Gott, dann lebt man den jetzt noch auf. Das passiert oft bei Familie übrigens, weil das natürlich auch total normal ist, dass Eltern oder Geschwister mit einem mitleiden, weil ihnen das eben leid tut. Mitgefühl ist einfach, ja, ich fühle das, wie schlecht es dir geht, aber eben mit so einer gewissen Distanz ist so, dass man das Gefühl hat, man kann trotzdem dem anderen sich noch zumuten in der Trauer.
Aber wer mitleidet, meint es ja auch gut. Ich meine, Sie haben ein stabiles Freundesnetz beschrieben, einen sehr schönen Freundeskreis, ein sehr schönes Jahr, was Sie mit dem Partner erlebt haben und trotzdem Trauerbegleitung selbst gesucht. Was kann denn eine Trauerbegleiterin leisten, was vorhandene sehr gute Freunde, Familie nicht leisten können?
Ich glaube, es kommt auf diese gewisse Distanz an. Also es klingt ja immer so ein bisschen seltsam, man holt sich professionelle Hilfe. Mhm. Warum braucht man das, wenn man eben sehr gute Freundinnen hat? Ja, genau deswegen, weil es eben eine gewisse Distanz da ist, weil das auch meistens eben Leute sind, die schon sehr viel mit dem Thema zu tun haben. Man muss ja auch überlegen, ich hatte zum Beispiel in meinem Umfeld ganz viele Freundinnen, die hatten noch nie mit so einem Tod zu tun. Also mal, als Oma oder Opa gestorben sind natürlich, aber nicht jetzt so ein naher Verlust. Und natürlich sind die dann überfordert, das ist ja total normal. Und ja, deswegen.
Wer wendet sich denn an Sie? Also gibt es zum Beispiel Begegnungen jetzt in Ihrem weiteren Beruf, die Sie nie vergessen werden, weil Sie sie vielleicht auch sehr beeindruckt haben?
Also ich habe halt eine Website und darüber melden sich dann Leute und fragen nach Hilfe. Und jede einzelne Begegnung ist total berührend. Und was das Mitgefühl betrifft. Ich fühle da immer sehr mit. Also es ist, jeder Verlust ist auch auf seine Art so einzigartig und so berührend. Und man muss sich eben immer auf das Gegenüber einstellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste auch zu sagen. Jeder ist da ganz anders, jeder fühlt anders, jeder geht anders damit um. Es gibt kein Patentrezept.
Verändert das, gibt natürlich auch kein Patentrezept, aber verändert das die Trauer, ob man sich auf einen Tod ein bisschen einstellen kann, weil er sich ankündigt durch eine lange Krankheit oder ob es Potzblitz aus heiterem Himmel, ein Unfall, 14 Tage zwischen Tumorfeststellung und Tod. Verändert das die Trauer?
Auch das ist natürlich schwer pauschal zu sagen, aber es ist natürlich schon so, dass wenn Leute sich sehr lang darauf vorbereiten können, überlegen die schon mehr, was mache ich danach? Und das hilft vielleicht ein bisschen. Während wenn was ganz plötzlich ist, ist natürlich dieser Schock noch mal größer. Und letztendlich ist es aber dann doch, es gehen die Leute auch ja so unterschiedlich damit um. Manche möchten darüber reden, manche möchten erstmal gar nicht reden. Also ich habe gemerkt, dass man wirklich immer total vorurteilsfrei rangehen muss, weil es keine zwei gleichen Trauersituationen gibt.
Mhm. Nun haben Sie ein Buch herausgebracht über das glückliche gemeinsame Jahr, wie über den Tod Ihres Freundes. Sterben darfst du aber nicht. Herausgekommen in den trauerprädestinierten dunklen Novembertagen. Ich habe mich gefragt, bei Ihnen ist es, glaube ich, 7 Jahre her, aber kommt da nicht alles wieder hoch? Und lesen Sie öffentlich aus diesem Buch?
Ich muss zugeben, dass mir das Lektorieren und Korrigieren ein bisschen schwerer gefallen ist, als ich gedacht hätte. Ich dachte auch, naja, jetzt habe ich das doch schon sehr lange bearbeitet, habe dieses Buch geschrieben und sozusagen nicht bin durch damit, weil ich vermisse meinen Freund immer noch jeden Tag und das finde ich auch völlig normal und in Ordnung. Aber es fiel mir schwerer, als ich gedacht hätte. Und ja, ich lese aus dem Buch und hatte jetzt auch gerade die Buchpremiere und ich muss sagen, das war überraschend schön. Weil es einfach schön war zu sehen, dass es Leute berührt und dass Leute auch anfangen, eben über Tod und Trauer nachzudenken und zu reden. Ich bin halt immer sehr dafür, über alles offen zu reden.
Brauchen Sie Musik im Leben, damit es Ihnen gut geht?
Auf jeden Fall. Also Musik ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens und brauche ich unbedingt.
Geboren 1972, aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Bayerischen, ziemlich weit weg von der Rockszene. Also wie kam denn Musik in Ihr Leben?
Ich glaube, genau weil ich so weit weg von allem aufgewachsen bin, liebe ich Musik so, weil ich schon als Teenager halt, was weiß ich, die Doors und Bob Dylan entdeckt habe, aber auch viel Hardrock und Metal und das war einfach, das hat mir eine Welt eröffnet.
Selbst gespielt, so ein bisschen E-Gitarre oder Bass
überhaupt
oder
nicht.
Sowas?
Ich bin total unmusikalisch und kann nicht mal im Takt klatschen, aber ich liebe Musik einfach so sehr und dann habe ich halt überlegt, was könnte ich machen, dass ich trotzdem mit Musik zu tun haben kann und dann bin ich Journalistin geworden.
Okay, das lassen wir so stehen, aber verliebt ist nicht komplett unmusikalisch, kann doch nicht sein. Aber Musik ist ja gerade in der Teenagerzeit wichtig. Da sortieren sich so erstmals die Bubbles auch nach dem Musikgeschmack. Mit wem steckte Birgit Fuß zusammen?
Als Teenager habe ich vor allem Hardrock und Metal gehört. Also das war so mein Ding, Guns N' Roses, Bon Jovi, das mochte ich gern. Und das war natürlich damals auf dem Land einfach auch ein Akt der Rebellion, sage ich mal, der Klassiker.
Mhm. Und fanden Sie aber eine Crew, die mitzog, auf jeden Fall?
Ich habe immer Leute gefunden, die Musik sehr gern gemocht haben. Das war eigentlich nie ein Problem. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass es meistens Jungs und später Männer waren und ich nie so viel Frauen gefunden habe, die sich auch so krass für Musik interessieren.
Na, Metal, Hardrock, das ist nicht so ganz. Ich mag es auch, ehrlich gesagt. Wenn dann so. Und Sie waren dann eine, die mit dem Kassettenrekorder vor den entsprechenden Sendern, Radiosendern hing? So eine Home-DJ? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Birgit Fuß als Teenie.
Natürlich immer. Also ich hatte ja in Bayern noch das Glück, dass zum Beispiel Thomas Gottschalk damals noch im Radio moderiert hat. Den mochte ich damals sehr gern. Ich habe ständig, war ich auf der Suche nach neuer Musik und es war ja auch damals noch nicht so leicht in den 80ern. Gab es ja noch kein Internet und so. Und das, ja, also Musik war mir von Anfang an sehr wichtig. Ich habe eigentlich mit 13 schon beschlossen, dass ich Musikjournalistin werden möchte.
Da war Amerikanistik kein schlechtes Studium. Aber was haben die denn gesagt, als sie sagten, ich schreibe meine Magisterarbeit über R.E.M.?
Naja, ich hatte mir natürlich den Prof ausgesucht, der schon ein Seminar über Madonna abgehalten hatte und insofern wusste ich, der findet es dann schon in Ordnung.
Und das ging so anstandslos durch im Heeren München? Oder
wo haben studiert habe ich in Hamburg. Ach so. Und in Hamburg geht natürlich einiges und ja, wie gesagt, man muss sich halt nur die richtigen Leute suchen. Doch, das war ganz gut. Ich wollte halt einfach eine Magisterarbeit schreiben über ein Thema, das mich auch wirklich interessiert.
Aber es kann einem das ja auch verleiden, ne? Wenn man dann eine wissenschaftliche Arbeit schreibt über das, was man liebt. Ich stelle mir das hochgefährlich vor.
Ja, das ist ja grundsätzlich das Problem bei dem Thema, das Hobby zum Beruf gemacht, in Anführungszeichen.
Ja.
Dass man natürlich dann professionell anders damit umgeht, aber mir hat das eigentlich nie den Spaß an der Sache genommen.
Und dann haben Sie die Magisterarbeit über R.E.M. Zum Rolling Stone geschleppt?
Nee, zum Rolling Stone kam ich dann erst ein bisschen später. Ich habe vorher bei der Hamburger Morgenpost gearbeitet, bei einer Zeitung, und dann kam ich zum Rolling Stone und habe dann natürlich weiter über R.E.M. geschrieben, klar. Mhm.
Sie sind der Zeitschrift auch bis heute treu geblieben, die es wahrscheinlich nicht leicht hat, wie alle Zeitschriften derzeit. Der Markt ist schwierig derzeit. Wie halten Sie und Ihre Mannschaft, wie halten Sie dagegen?
Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die tatsächlich seit 25 Jahren den gleichen Job haben. Oder, naja, der Job hat sich schon sehr verändert, aber die Zeitschrift ist eben geblieben, weil ich immer noch finde, dass es die beste Musikzeitschrift ist, die es hier gibt. Und natürlich hat sich vieles verändert durch das Internet, durch eben die Zeiten, die natürlich schwer sind für uns. Aber wir versuchen eben durchzuhalten, indem wir immer wieder gucken, was gerade geht. Es ist natürlich ein schmales Spektrum. Musikzeitschrift ist Special Interest, da muss man sich nichts vormachen, aber...
Wie sieht Ihr Schreibtisch aus? Vor 25 Jahren war der garantiert begraben unter CDs. Und heute? Ist der heute clean, weil alles streamen? Oder wie ist das?
Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Insofern war auf meinem Schreibtisch noch nie sehr viel. Und ich habe auch immer noch CDs. Ich liebe CDs. Ich habe ein paar tausend Stück zu Hause. Und ich habe auch nicht vor, die demnächst abzugeben.
Was brauchen Sie daran?
Ich mag dieses Haptische, ich mag es, was anzufassen, ich mag es, in den Texten zu gucken vor allem. Das ist mir ganz wichtig. Mir sind Songtexte ganz wichtig.
Wieso ist ein Song schlecht, wenn der Text schlecht ist? Ist die Musik dann auch schlecht? Gibt es da eine Verbindung für Sie?
Nee, das nicht unbedingt, aber ich denke schon, also mir zumindest bedeutet Musik nicht so viel, wenn der Text nicht gut ist. Das ist einfach so, weil das ist ja auch Geschmackssache. Es gibt ja Leute, die achten gar nicht auf die Texte. Ich finde es sehr wichtig.
Wobei das natürlich auch Zeitgeist vermittelt. Also die großen Bands, 80er, 90er, 70er, 60er sowieso, die haben eigentlich alle auch durch ihre Texte gewonnen und auch durch die Texte kennt man sie, weil sie den Zeitgeist, die Rebellion der Jugend auch eingefangen haben. Also wenn das nur nette Riffs wären oder so, wäre auch ein bisschen langweilig.
Na klar, und ich sag mal so ganz verallgemeinert, intelligente Menschen haben eben meistens auch was zu sagen.
Mannschaft, das Wort stimmt bei Ihnen beim Rolling Stone, oder haben Sie inzwischen eine Frau als Verstärkung, oder sind Sie immer noch die Einzige, die da mitmischt unter lauter Jungs?
Also in der Printredaktion bin ich die Einzige, aber es gibt jetzt inzwischen schon mehrere Frauen, auch Autorinnen, Social Media Frauen und so weiter. Also es tut sich sehr, sehr langsam was.
Mhm. Birgit Fuß, jetzt spielen wir R.E.M. Everybody Hurts. Okay, zufrieden?
Sehr schön.
Everybody Hurts, sagen Sie uns einen Takt zu dem Song.
Ja, ein Lied über Verlust und Trauer und den Trost, den man in Freunden findet. Sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, hold on. If you think you've had too much
Musikjournalistin Birgit Fuß besucht uns heute und sie hat die ganze Zeit so sich leise mitgewiegt und war, glaube ich, ziemlich glücklich. Everybody Hurts von R.E.M. Wir dachten, es passt zu Ihnen, passt zum Gespräch, hat offensichtlich geklappt. Was ist das für ein Song? Worum geht's da? Was ist R.E.M. an diesem Song wichtig gewesen?
Es ist insofern ein besonderer Song, als Michael Stipe sonst ja eher kryptische oder ich sag mal sehr poetische Texte schreibt. Und hier wollte er mal einen ganz einfachen Song schreiben, in dem es einfach nur darum geht, ja, ich sehe deinen Verlust und ich fühle mit und keiner ist allein. Also glaub dran, dass du Leute hast, die sich um dich kümmern. Und das, finde ich, ist ihm wunderschön gelungen.
War das nicht Springsteen, der immer Konzerte endet mit See You in My Dreams oder so ähnlich? See You in My Dreams?
Ja, das stimmt. Also Springsteens Konzerte sind jetzt ja auch eher so, sag ich mal, Geisterbeschwörungen und geht es ja auch sehr viel darum, mit den Toten und den Lebenden eben weiterzuleben und ja, auch sehr berührend.
Aber Musik schafft da auch da wieder eine Brücke, ne? Immer wieder Musik.
Ja, und natürlich gerade auch die Leute, die werden jetzt ja auch alle älter und wir erleben ja alle Verluste. Das ist ja sowas, deswegen bin ich ja so dafür, darüber zu reden, denn es wird einfach keinem erspart bleiben. Wir alle werden Leute verlieren, die wir lieben, das ist so.
Aber R.E.M. ist für Birgit Fuß eine ganz spezielle Gruppe, oder?
Ja, das ist schon so meine Lebensband, meine Lieblingsband für immer.
Warum? Was ist so toll an R.E.M., dass man ein Leben lang nicht nur Fan ist, sondern Fan bleibt?
Also abgesehen von der Musik, die halt einfach fantastisch ist, weil es vier großartige Musiker sind und vier Songschreiber in einer Band, das gibt's ja auch sehr selten.
Das ist selten, ne? Meistens schreibt einer und die anderen tun so mit.
Also die Grundidee von diesem Song zum Beispiel, Everybody Hurts, war von dem Schlagzeuger, das ist ja schon eher ungewöhnlich zum Beispiel. Und dann sind es einfach vier sehr tolle Menschen, die zusammen was ganz Großartiges geschaffen haben und das finde ich... ja, immer wieder bewundernswert.
Sie waren in den 90ern ganz groß. Sie haben sich dann vor, ich glaube, so 12 Jahren getrennt. Also R.E.M. wird also weder im Operalter die Bühne rocken, noch über die Bühne wackeln. Haben Sie das gut hingekriegt oder haben Sie Großtränen vergossen, Birgit Fuß, als die sich trennten?
Also ich war natürlich geschockt, als die sich 2011 getrennt haben. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das war schon toll, sich zu trennen, wenn man noch erfolgreich ist, wenn man sich gut versteht, wenn alle gesund sind und noch jung genug, um was Neues zu machen. Und dann der Versuchung zu widerstehen, sich wieder zu vereinigen für ganz viel Geld. Da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut.
Sie haben guten Draht zur Band. Haben die das hier bedauert? Ich meine, Sie haben ja wirklich aufgehört, als Sie es noch nicht mussten, als die Leute noch sagten, oh schade und nicht, ja, wird vielleicht auch mal Zeit.
Also ich glaube, ich kann ziemlich sicher sagen, dass sie es nie bereut haben und dass es für sie das Richtige war und dass die jetzt auch alle sehr zufrieden wirken mit dem, was sie jetzt machen und aber auch eben mit ihrer Geschichte und dankbar sind für das, was sie hatten.
Große Stärke dieser Gruppe von R.E.M. aufzuhören und dazu zu stehen. Wie stehen Sie eigentlich zu den diversen Wiederbelebungen mittels KI von Rockbands, wenn Sie da so als Ihre eigenen Avatare drüber schweben?
Finde ich ganz schwierig, weil ich finde, Musik von Menschen ist einfach das Entscheidende und ich hoffe, dass uns die KI das nicht wegnimmt.
Nur vom Schauen und Hören oder auch, ich meine, es ist so höchst seltsam, wenn ABBA grundverjüngt über die Bühne wackelt.
Also ich persönlich kann damit gar nichts anfangen. Wenn Leute Spaß dran haben, sollen sie das machen. Ich möchte schon einfach die echten Menschen sehen, die dann die Musik machen.
Aber es ist natürlich ein Riesenerfolg und es hat viele fasziniert. Und es ist ja auch faszinierend, dass es möglich ist. Die Frage ist nur, was folgt daraus? Einmal für die Kunst selber und fürs Geschäft. Wie sehen Sie das?
Und die Frage ist auch, machen wir das jetzt nur bei Sachen, die eben heutzutage nicht mehr gehen? Also lässt man Elvis per KI wieder auferstehen, aber die ja auch nicht mehr touren wollen? Oder schicken irgendwann auch, was weiß ich, Beyoncé und Rihanna ihre KI-Figuren auf Tour, weil sie selbst keine Lust mehr haben? Das wäre halt schade. Also da hoffe ich doch, dass das nicht passieren wird.
Ich schicke euch mal meinen Stellvertreter. Ich schicke euch mal mein Hologramm mittels KI, mein Avatar, was auch immer. Also dann ist eigentlich die Szene kaputt. Droht das wirklich oder ist es doch eigentlich ein Gespenst, oder?
Also was mit der ganzen Musikindustrie in den nächsten Jahren passiert, das wage ich nicht vorherzusehen. Ich finde, es ist so viel passiert in den letzten Jahren, dass es wirklich schwer zu sagen ist, was da noch alles passieren wird.
Das sagt eine Frau mit 25 Jahren Erfahrung. Mhm. Das ist ein schlechtes Omen.
Nein, ich glaube, ich habe einfach die Erfahrung, dass man immer wieder überrascht wird von den Ereignissen. Und es können ja auch positive Sachen passieren. Also ich bin da durchaus offen und auch zuversichtlich.
Birgit Fuß, Sie machen keinen Hehl draus, dass Sie auch ein echter Fan vieler Bands sind, über die sie schreiben, heißt im Gewerbe dann natürlich schnell zu viel Nähe. Andererseits, ohne Nähe kommt man an niemanden ran. Wie ist das für Sie selbst? Wie ist das? Also schreiben über Musik, die Sie lieben.
Also für mich ist es einfach so, dass ich finde, für mich persönlich wäre es Zeitverschwendung, mich mit Sachen zu beschäftigen, die ich nicht mag. Also beschäftige ich mich lieber mit den Dingen, die ich mag. Und das heißt ja nicht, dass ich deswegen nicht kritikfähig bin. Also ich kann ja trotzdem sehen, wenn mir was nicht gefällt. Und das sage ich dann und schreibe ich auch durchaus. Aber grundsätzlich liebe ich eben einfach Musik. das ist so.
Aber Sie haben auch Interviews gemacht mit den Leuten, die die Musik machen. Ziemlich vertraute Interviews, nie voyeuristisch, aber wirklich ziemlich vertraut. Man merkt, die kennen sich. Wie ist denn das? Kann man da noch zu Campino sagen, also hör mal, diesen Titel, mein Guter, den finde ich wirklich völlig bescheuert. Geht das überhaupt?
Ja, natürlich kann man das. Also zum Beispiel bei den Toten Hosen gab es durchaus Momente, wo ich mal gesagt habe, eigentlich mal eher vielleicht diese oder jene Aktion finde ich nicht so doll. Ich erinnere mich jetzt gerade daran, als sie, und die haben mal Rammstein gecovert und habe ich, also es war noch lange vor dem Skandal, aber habe ich schon gedacht, muss denn das jetzt sein, Rammstein covern? Also solche Sachen darf man natürlich sagen. Und es kommt ja bei mir auch immer, es kommt eben schon grundsätzlich aus einer wohlwollenden Position. Das gebe ich schon zu.
Das glaube ich Ihnen. Sie wirken auch sehr freundlich und sehr sanft, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn man dann sagt, ich fand das wirklich völlig daneben. Beeinflusst das nicht doch die Stimmung, die Atmosphäre für das nächste Album, dass man das vielleicht dann nicht als erste, sondern nur als zweite kriegt oder den Ton im nächsten Gespräch?
Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn man die Kritik so anbringt, die auch erklären kann, das ist ja immer, also konstruktiv würde ich jetzt fast zu viel, aber einfach, ja, wenn man wirklich begründen kann, warum man was nicht gut findet, ist es in Ordnung. Habe ich auch bei Verrissen immer so empfunden. Es ist total okay, einen Verriss zu schreiben. Man muss halt nur begründen können, warum.
Mhm. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eines über Jim Morrison, lange auch der Frontman der Doors. Der war schon tot, als sie auf die Welt kamen. Ich habe es mal nachgesehen. Sie sind 72 geboren, er ist 71 gestorben. Warum haben Sie gerade ein Buch geschrieben über jemanden, den Sie gar nicht mehr erlebt haben? Ist lange her, war nichts mehr mit eigenen Interviews. Und Musik ist ja eigentlich ein kurzlebiges Geschäft. Warum sich diese Leute ausgesucht, die nicht mehr spielen oder die schon tot sind?
Ja, als ich das Angebot vom Verlag bekommen habe, habe ich natürlich auch einen Moment überlegt, kann ich das machen? Wie gesagt, habe keine in dem Sinn persönliche Beziehung, aber eben doch, weil ich halt wie viele Teenager Jim Morrison sehr verehrt habe und gedacht habe, es wäre doch interessant, dann 30 Jahre später nochmal zu überlegen, was bleibt eigentlich von dieser Faszination, wenn man schon lange kein Teenager mehr ist. Und dann habe ich festgestellt, es blieb doch noch erstaunlich viel übrig, worüber man schreiben kann, aber natürlich nicht aus, sage ich mal, persönlichem Material schöpfend.
Jetzt gibt's wieder ein Buch über eine Band, die es so nicht mehr gibt, nämlich über R.E.M. Wollten Sie ihnen ein Denkmal setzen? Das brauchen die doch gar nicht.
Das stimmt, aber bei R.E.M. ist es einfach so, dass ich die in den letzten 25 Jahren eben sehr oft getroffen habe, sehr viele Interviews gemacht habe, sehr viel eigenes Material hatte und auch gern nochmal die ganze Geschichte Revue passieren lassen wollte. Und es ist ja auch nach deren Auflösung noch sehr viel passiert. Und darüber gibt es überhaupt kein aktuelles Buch. Und da fand ich, da gibt es eine Lücke, in die ich reinpasse.
Gerade neu rausgekommen. Sie haben es eben gesagt, ich hatte viel Material. Ich habe oft mit denen geredet, über viele Jahre. Das heißt auch, Frau Fuß, Sie altern mit Ihren All-Time-Stars gemeinsam, also mit den Toten Hosen zum Beispiel. Die begleiten Sie ja auch schon so lang. Wie entwickelt und wie verändert sich da ein Verhältnis?
Ja, das Schöne bei den Bands, die man jetzt seit Jahren, Jahrzehnten trifft, ist halt, dass man nicht immer wieder bei Null anfangen muss. Denn sonst ist es so, man hat eine halbe Stunde Interview, dann die ersten 5 bis 10 Minuten, sagen wir, nähert man sich ja erstmal langsam an und guckt halt, wer ist der andere. Und das fällt da eben weg. Wenn ich die treffe, muss ich nicht mehr erklären, wer bin ich, wer seid ihr. Das ist sehr angenehm.
Können Sie sich noch an die ersten Begegnungen der, ich sag's böse, kleinen, neu, schüchternen Reporterin erinnern? Und dann war da der große Campino?
Ja, gerade daran kann ich mich sehr gut erinnern. Das war eins meiner allerersten Interviews noch als Praktikantin bei der Hamburger Morgenpost. Und die Journalistin vor mir kam weinend aus dem Interviewraum. Und ich hatte richtig Angst. Ich dachte, jetzt muss ich da rein zu Campino und Andy von den Toten Hosen. Und dann kam ich eben rein und habe gesagt, oh Mann, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so schlecht gelaunt. Und dann sagte Campino, wenn du keine blöden Fragen stellst, nicht.
Oh.
Aber von da an ging es dann bergauf.
Aber ein guter Einstieg. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht schlecht gelaunt. Dann fühlt sich ja die andere Seite auch verpflichtet zu sagen, oh, wenn, dann ringe ich mir zumindest das Lächeln jetzt ab.
Ja, also wir haben uns dann gleich verstanden.
Birgit Fuß, wir haben gesprochen über die ganz großen Themen, über die große Liebe, den großen Verlust, über Ihre Arbeit als Trauerbegleiterin wie als Musikjournalistin. Irgendwie ist ja die Musik immer der Schmierstoff und die Brücke in allen Lebensbereichen. Stichwort Bruce Springsteen, See You in My Dreams, wie er immer endet. Und ich habe mich gefragt, ob Sie womöglich auch über die Musik in Gedanken mit Ihrem verstorbenen Freund im Gespräch bleiben, sich mit ihm unterhalten, sich freuen, sich ärgern. Gibt's sowas?
Ja, natürlich. Also ich bleibe auf ganz vielen Ebenen mit ihm im Gespräch. Also es vergeht kein Tag, wo ich nicht an ihn denke und auch mit ihm spreche. Also jetzt nicht mehr laut. Früher habe ich ganz oft auch laut mit ihm gesprochen. Das mache ich jetzt nicht mehr so. Aber ich bin die ganze Zeit im Kontakt und im Gespräch mit ihm.
Und gibt's die ideale Musik für die traurigen Novembertage, die wir gerade so haben, wenn man so das erste Stummsein überwunden hat, die einen stützt, in die man sich fallen lassen kann?
Das ist natürlich Geschmackssache für mich persönlich. Ich höre im November immer sehr gern die alten Alben von Van Morrison. Aber weil wir schon vorhin bei R.E.M. waren, Automatic for the People ist natürlich das klassische Herbstalbum. Das ist perfekt.
Also das nennen wir jetzt nochmal Automatic for the People, R.E.M. Und zu R.E.M. hat unser Gast Birgit Fuß auch gerade ein Buch veröffentlicht. Ein Buch aus Liebe als Fan und als Journalistin, die ihr Metier von ganzem Herzen liebt. Ich freue mich sehr, dass Sie hier waren und dass Sie uns so verschiedene Dinge, oder letztlich gehören Sie doch alle zusammen, aus Ihrem Leben erzählt haben. Herzlichen Dank, Frau Fuß.
Ja, vielen Dank.